NDR Info. Themen des Tages.
Einen Tag nach dem überraschenden Abgang des großen Hoffnungsträgers Kevin Kühnert präsentiert die SPD ihren neuen Generalsekretär. Wer ist, was will und was kann? Matthias Mirsch, der 1968 in, wo sonst, Hannover geboren wurde. Das ist ein Thema des Tages. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. In der kommenden halben Stunde blicken wir außerdem in den nicht ganz so ermutigenden Waldinventurbericht und auf die beiden Physik-Nobelpreisträger 2024. Ob das nun ein Job ist, nach dem man strebt, oder einer, den man nicht ablehnen kann, wenn man schon in der zweiten Reihe der Parteispitze steht? Matthias Mirsch wird jedenfalls der neue Generalsekretär der SPD. Er folgt auf Kevin Kühnert, der sich mit angeschlagener Gesundheit zumindest vorübergehend aus der Politik zurückzieht. Mirsch ist stellvertretender Fraktionschef der SPD im Bundestag und Sprecher der Partei Linken. Am Mittag hat er sich präsentiert und am Nachmittag ging er zum ersten Mal mit seiner neuen Aufgabe in die Fraktion. Effi Seibert hat die Präsentation verfolgt.
Wie findet man eigentlich einen neuen Generalsekretär? Im Willy-Brandt-Haus gab es dazu heute genauere Einblicke. Parteichef Lars Klingbeil nannte die wichtigsten Qualifikationen.
Dass wir eine Person haben, die sofort einsatzfähig ist.
Klar, denn in weniger als einem Jahr ist Bundestagswahl und die Hauptaufgabe eines Generalsekretärs ist, den Wahlkampf zu managen. Dann?
Für uns war wichtig, dass eine Person auch das Amt des Generalsekretärs ausfüllt, die breit vernetzt ist.
Auch das ist für Matthias Mirsch kein Problem. Er macht seit Jahrzehnten Politik, kennt alle wichtigen Player und ist als stellvertretender Fraktionschef breit vernetzt. Und dann muss er natürlich fit sein für das ganz große Thema im Wahlkampf.
Es geht um die Frage, wer hat die besten Konzepte, um in diesem Land Industrie und Arbeitsplätze zu sichern, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Es geht dabei um die Frage, welche Rolle spielt der Staat?
Und da könnte es schon brenzlig werden, weil Matthias Mirsch als Parteilinker manchmal doch leicht andere Vorstellungen davon hat, welche Rolle der Staat spielen soll, als zum Beispiel der Kanzler. Bei seinem ersten Auftritt als Generalsekretär zeigte Mirsch auch gleich, wie er das sieht.
Also Olaf Scholz wird sich auf mich hundertprozentig verlassen können. Aber wer mich kennt, und vielleicht bin ich deswegen auch ausgewählt worden, ich werde nicht bequem und ein einfacher Ja-Sager sein.
Damit das schon mal klar ist. Mirsch nannte als einen seiner Hauptpunkte das Zusammenspiel von Wirtschaft, Klimaschutz und der Unterstützung derjenigen, die sich dabei vielleicht einiges nicht leisten können. Man muss alles zusammendenken, sagt Mirsch.
Wer heute Wirtschaftspolitik ohne Ökologie denkt, macht keine gute Wirtschaftspolitik. Wer Ökologie ohne Wirtschaftspolitik denkt, macht keine gute ökologische Politik. Und wer den sozialen Zusammenhalt außer Acht lässt, der macht nichts Zukunftsfähiges, sondern riskiert den Zusammenhalt dieser Gesellschaft.
Neben Wahlkampfmanager ist der Job des Generalsekretärs natürlich auch der des Wadenbeißers, der den anderen Parteien, vor allem natürlich der Opposition, Beine macht. Bei Mirsch klingt das so.
Dass diese März-CDU so, glaube ich, alles verkörpert, für das ich nicht stehe.
Naja, das hört sich ja doch noch recht zahm an. Aber Matthias Mirsch ist auch keiner, der gern Krawall macht. Dass er jetzt aber auf einem Posten ist, an dem der Krawall nicht an ihm vorbeigeht, das hat er direkt gespürt, nachdem sein Name bekannt wurde.
Der Politikbetrieb in Berlin kann gnadenlos sein. Und man sieht, wie über einen selbst dann gehetzt und auch Dinge verbreitet werden, wo man sagt, woher nehmen die das eigentlich? Da braucht man schon ein dickes Fell. Und ich bin, glaube ich, jemand, der sehr sensibel sein kann.
Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, Ja zum neuen Job zu sagen.
Das ist jetzt eine verdammt große Aufgabe, aber sie haben dich gefragt und ja, du kannst das.
Und ab sofort wird er es auch zeigen müssen.
Vor der SPD-Fraktionssitzung am Nachmittag habe ich mit dem Sozialdemokraten Adis Ahmetovic gesprochen, der Mirschs Nachbarwahlkreis im Norden Hannovers als direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag vertritt. Sie sind nicht nur Wahlkreisnachbarn und zusammen mit der Fraktion und der Landesgruppe. Ihre Familien verbindet auch ein Band, das Mirsch für Sie wahrscheinlich für immer zum politischen Mentor macht.
Ja, das ist richtig. Erst einmal freue ich mich sehr für Matthias Mirsch, dass er die Chance bekommt, Generalsekretär zu werden. Wie Sie richtig sagen, kennen Matthias Mirsch und ich uns länger als den Zeitpunkt meines Parteieintrittes in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, sondern er war 1998 der Rechtsanwalt meiner Eltern, als es darum ging, die Abschiebung zu stoppen. Meine Eltern sind 92 als Kriegsflüchtlinge nach Deutschland gekommen, ich 93 in Hannover geboren und Ende der 90er Jahre wurden die damaligen Balkanflüchtlinge abgeschoben. Und dank ihm, er war ein junger, frischer, hochmotivierter Rechtsanwalt. Das sind schon mal Charaktereigenschaften, die sich auch decken mit seiner heutigen politischen Funktion und seiner Arbeit und seines Stils. Hat am Ende meiner Familie und mir persönlich geholfen, in Deutschland bleiben zu können. Und ihm habe ich zu verdanken, dass ich jetzt im Deutschen Bundestag sitze.
Wenn er so ein Kümmerer ist, auch ein Menschenfreund, macht ihm das dann nicht Probleme in einem Knochenjob im Apparat SPD, der seinem Vorgänger offenbar zugesetzt hat?
Zuallererst muss ich meinen allergrößten Respekt Kevin Kühnert zollen, weil ich ungefähr nachvollziehen kann, in welcher Situation er sich befindet, weil es mich selbst im Mai 2024 in diesem Jahr erwischt hat. Gesundheitlich musste ich mich ausklinken und jetzt habe ich das Glück, einen sogenannten politischen Comeback auch feiern zu können, weil die Therapie bei mir angeschlagen hat. Deshalb weiß ich ungefähr, wie man sich fühlt. Und das ist kein einfacher Schritt. Gleichzeitig glaube ich, in einer solchen Zeit wie jetzt braucht es Politikerinnen und Politiker. Und Matthias Misch ist solch ein Politiker, der auf der einen Seite Sachverstand präsentiert. Das tut er ohne Frage in diversen Themen wie Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit. Aber auf der anderen Seite Empathie aufbringen kann in einer so angeheizten, aufgeheizten Zeit. Und die Menschen rufen nach Empathie, nach jemandem, der sich kümmert und noch zuhört. Und Matthias Misch verbindet das Ganze. Ich kann es belegen, aus persönlicher Sicht, wie ich selbst gerade geschildert habe, 1998, als wir bei ihm waren, hochmotiviert und hat für einen Fall gekämpft, der eigentlich fast unmöglich war, den zu gewinnen. Man sieht jetzt, ich sitze im Deutschen Bundestag, sitze neben ihm als Kollegin. Auf der anderen Seite, politisch gesehen, haben wir schon viele Projekte durchgekämpft. Und ich glaube, er wird der SPD sehr, sehr gut tun in der Zeit.
Er wird Generalsekretär, aber nicht Wahlkampfleiter, weil sich das Parteichef Klingbeil zutraut. Die richtige Aufstellung?
Im Endeffekt werden die schon wissen, was richtig sein wird für die Bundesebene. Ich bin, muss ich sagen, da nicht involviert gewesen, weiß aber, weil ich zusammen mit Matthias Misch schon den einen oder anderen Wahlkampf politisch gemanagt habe in der Region Hannover, in der Landeshauptstadt Hannover. Mhm. Und bisher haben wir das, was wir durchgesetzt haben, immer gewonnen. Und ich würde ihm auch zutrauen, neben dem politischen Generalsekretärenkopf auch ein richtig guter organisatorischer Kopf zu sein. Vielleicht teilen Sie sich das am Ende sogar auf. Schauen wir mal.
Wen wird gerade in so einer Aufteilung Misch im Wahlkampf adressieren? Für Wechselwähler zwischen CDU und SPD, und die hat es eben in Brandenburg wieder verstärkt gegeben, Richtung SPD. Da ist ein Sprecher der Partei Linken wohl nicht der Richtige. Kann er Sarah Wagenknecht Wind aus den Segeln nehmen?
Das ist eine spannende soziologische Frage, die Sie sich stellen. Aber am besten blickt man einfach auf den Wahlkreis von Matthias Misch. Matthias Misch hat eine strukturkonservativen Wahlkreis. Das ist das südliche Umland der Region Hannover. Und bei der letzten Wahl hat er gegen einen CDU-Abgeordneten, das ist Tilman Kuban, nicht ganz unbekannt, mit 20 Prozentpunkten in der Erststimme gewonnen. Was will ich sagen? Matthias Misch hat eine große Integrationskraft. Er kann Brücken bauen zwischen dem linken Lager und zwischen der bürgerlichen Mitte-konservativen Lager. Und ich glaube, so einen wie ihn brauchen wir in der jetzigen Zeit. Klare Ansprache, Sachverstand, Empathie. Und dann kann man, glaube ich, die große Klammer in der bürgerlich-demokratischen Mitte auch bilden. Und das hat er drauf.
Wird es einen Wahlkampf geben, der die SPD samt ihrem Programm und politischen Projekten und inklusive ihrer antifaschistischen Parteitradition ins Schaufenster stellt? Oder sollte man die Konfrontation Scholz gegen Merz, gegen Habeck, wer ist aus Kanzlerholz suchen?
Die SPD versteht sich immer als Programmpartei. Das liegt in unserer Tradition seit über 150 Jahren, 170 Jahren. Wir sind aus der Arbeiterbewegung entstanden und natürlich steht im Vordergrund die soziale Gerechtigkeit. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir das durchdeklinieren. Was bedeutet das in der Frage der Rente? Was bedeutet das in der Frage der Steuerpolitik? Die Menschen wollen konkrete Antworten. Das, was sie jetzt zum Teil missen in dieser Ampelregierung, nicht ohne Grund, schneiden wir in vielen Umfragen und auch bei Wahlen nicht gut ab. Oder muss man sagen, schlecht ab. Und das hat ja nicht nur was mit einer Performance zu tun, sondern weil es inhaltliche Klarheit fehlt. Und Matthias Misch hat eine Fähigkeit, die inhaltliche Klarheit und schwierige, komplexe Fragen zuzuspitzen. Und das traue ich ihm zu und deshalb wird das Programm im Vordergrund stehen. Und man muss ganz offen sagen, wir leben im 21. Jahrhundert, 2024, im nächsten Jahr 2025 werden die Bundestagswahlen sein. Das heißt, ich glaube daran, dass wir es bis zum Ende des Jahres mit dem Haushalt hinbekommen. Wird natürlich auch die Frage der Person sein. Mit wem gehen wir vorne in den Wahlkampf voran? Und ich weiß, dass Matthias Misch auch einer sein wird, der den Scholz auch gut treiben wird. Sollte Scholz am Ende, wie gesagt, Kanzlerkandidat sein.
Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic, politischer Vertrauter des neuen SPD-Generalsekretärs Matthias Misch.
NDR Info. Die Meinung.
Der neue General kommt also aus der Region Hannover, aus der Niedersachsen-SPD, die in ihrem Heimatland regiert und die seit Gerhard Schröder unablässig Spitzenpersonal der Bundes-SPD stellt, aktuell bis ins Bundespräsidialamt. Ist das der Grund, der Hintergrund für diese Personalie? Die Meinung von Katharina Seiler.
Die Niedersachsen-Achse der SPD steht. Der in der SPD hoch angesehene und gut vernetzte SPD-Parteichef Lars Klingbeil aus Niedersachsen hat sich den in der SPD hoch angesehenen und gut vernetzten SPD-Bundestagsfraktionsvize Matthias Miersch aus Niedersachsen als Generalsekretär an seine Seite geholt. Damit stellt sich die SPD auf für einen Wahlkampf, der im Grunde schon begonnen hat. Dass Parteichef Klingbeil dem konservativeren SPD-Flügel um den Seehamer Kreis zuzurechnen ist und Matthias Miersch Sprecher des linken Flügels, nämlich der parlamentarischen Linken ist, spielt da nur eine untergeordnete Rolle. Ideologische Barrieren werden die beiden nicht trennen, denn ihr Ziel ist das gleiche, die SPD an der Regierung zu halten. Miersch ist ein versierter Energie- und Umweltexperte, der den politischen Kampf kann, es aber auch versteht, sich geduldig durch die parlamentarischen Ebenen zu verhandeln. Er kann unterschiedlichste Positionen zusammenbringen, ohne verbrannte Erde zu hinterlassen. Ein Profi eben. Inhaltlich positioniert sich die SPD mit diesen beiden Niedersachsen für eine starke Industriepolitik im Sinne der Wirtschaft, aber noch mehr für die Arbeitsplätze und steht damit ganz in der Tradition niedersächsischer SPD-Politik.
Ein Kommentar von Katharina Seiler in den NDR Info Themen des Tages. Der Wald ist ein wichtiger Faktor, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Aber dem Wald fehlt die Kraft dazu. Das grüne Herz unseres Landes gerät aus dem Takt, sagt der grüne Landwirtschaftsminister Özdemir. Denn der Wald, er ist selber bereits ein Opfer der Klimakrise. Dürre und Stürme setzen ihm zu, dazu kommen Schädlinge. Und das Totholz im Forst bindet eben kein CO2 mehr, sondern setzt es wieder frei. Martin Polanski berichtet.
Alle 10 Jahre wird der deutsche Wald einer umfassenden Inventur unterzogen. An immerhin 80.000 verschiedenen Stellen über das ganze Land verteilt, wird der Wald dabei genau untersucht. Auf 150 Merkmale wie Baumart, Durchmesser der Bäume, die Baumhöhe oder auch Totholz. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen fasst das Ergebnis der Bundeswaldinventur so zusammen.
Die Wälder sind für uns, so sind wir alle aufgewachsen, Sinnbild der Natur, der Stärke ihrer der Natur. Heute stehen sie umso stärker unter Druck.
Immerhin ein Drittel der Gesamtfläche Deutschlands ist von Wald bedeckt. Und seit der letzten Inventur im Jahr 2012 hat die Waldfläche sogar leicht zugenommen. Aber vielerorts sind die Bäume geschädigt, so Thomas Riedel vom bundeseigenen Thünen-Institut, das die Waldinventur organisiert hat.
Vor allem seit dem Jahr 2017 hat es gestartet mit den Herbststürmen. Anschließend kam die große Frühjahrstrockenheit und die Wärme dazu. Und gerade die Insekten, die Burgenkäfer, speziell bei der Fichte, konnten sich massenhaft vermehren, sodass gerade die Fichte häufig als leidtragende Baumart anzutreffen ist.
Der Bestand an Fichten hat dadurch um immerhin 17% abgenommen. Gleichzeitig gibt es nun mehr Laubbäume, der Wald ist wieder durchmischter. Ein aktiver Waldumbau in den letzten Jahren hat dazu beigetragen. Durch Trockenheit, Stürme und Käferbefall abgestorbene Fichten bedeuten umgekehrt aber auch mehr Totholz im Wald. Um rund ein Drittel hat das zugenommen. Nach Angaben des Thünen-Instituts setzt das Totholz auch Kohlenstoff frei, was schlecht für das Klima ist. Die Berechnungen der Waldinventur kommen zu dem Ergebnis, dass der Wald zwischen 2017 und 2022 sogar zur Kohlenstoffquelle geworden ist. Landwirtschaftsminister Özdemir findet das besorgniserregend.
Die Auswirkungen der Klimakrise machen sich ganz real bemerkbar. Man kann das in den Wäldern sehen, wenn man unterwegs ist. Die Folge davon, der deutsche Wald hilft uns nicht mehr in dem Maße, wie wir es bislang gewöhnt waren, bei der Erreichung unserer Klimaziele.
Das Landwirtschaftsministerium arbeitet seit längerem an einer Reform des Bundeswaldgesetzes, die detailliertere Vorgaben für die Bewirtschaftung von Wäldern machen soll. Rund die Hälfte der Waldflächen ist hierzulande im Privatbesitz, ein knappes Drittel gehört den Ländern. Die Gesetzesänderung hängt allerdings, weil die Forstwirtschaft vor einer Überregulierung warnt. Landwirtschaftsminister Özdemir hofft aber, ein neues Waldgesetz noch in dieser Legislaturperiode durch den Bundestag zu bekommen.
Und über den Waldinventurbericht habe ich mit Christoph Rullmann gesprochen, Bundesgeschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Der Trend ist klar, schon der Waldzustandsbericht hat es im Mai so ausgewiesen. Ist der Wald schon zu sehr Opfer der Klimakrise, als dass er noch als kraftvoller Faktor dagegen wirken könnte?
Also das Problem ist, dass natürlich diese Dürrejahre sich jetzt auch in der Bundeswaldinventur natürlich deutlich abbilden und wir da einen Rückgang tatsächlich der Kohlenstoffsenkenleistung haben und sogar eine Quelle haben. Und das ist natürlich sehr, sehr problematisch. Viele andere Daten, die in der Bundeswaldinventur jetzt erhoben wurden, haben aber einen positiven Trend auch. Das muss man natürlich auch sehen. Also wir haben 15.000 Hektar mehr Waldfläche. Das ist natürlich schon eine große Leistung, wenn man überlegt, dass in vielen anderen Ländern der Welt die Waldfläche kontinuierlich absinkt.
Eine weitere Folge der klimatischen Bedingungen ist auch die Ausbreitung von Schädlingen. Was kann man noch mehr tun als bisher gegen den Borkenkäfer? Oder hat die Forstwirtschaft diese Schlacht verloren?
Also wir brauchen natürlich einen vielfältigeren Wald, wir brauchen einen vielschichtigeren Wald, wir brauchen mehr Biodiversität im Wald, denn wenn wir das haben, dann ist der Wald natürlich auch resilienter gegen all diese Schadeinflüsse. Und diese Punkte, die entwickeln sich ganz positiv, aber die Frage ist natürlich, ob das schnell genug geht. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch die Schlagzahl jetzt ein bisschen erhöhen und müssen einfach Gas geben, da mit Förderung, mit Unterstützung, um einfach den Wald viel schneller, resilienter auch zu machen gegen diese ganzen Schädlinge.
Aber dass die Wälder, ob nun aus akuter Not, weil die Fichten herausgebrochen sind, oder aus Weitsicht, wie an manchen Orten sicher auch, diverser zusammengesetzt werden, das ist im Prinzip der Königsweg, auch wenn man nicht weiß, ob es schnell genug geht.
Genau, also der Königsweg ist tatsächlich, dass man im Prinzip sich auf eine breitere Basis sozusagen stellt, damit wenn ein Baum ausfällt, nicht ein ganzer Bestand weg ist, wie das zum Beispiel eben bei der Fichte der Fall ist. Wenn ein so ein Bestand, eine Baumart befallen ist, dann ist plötzlich alles, ist der ganze Hang kahl. Und dafür brauchen wir sozusagen diese Vielfalt.
Von den vielen und verschiedenen Waldbesitzern in Deutschland, wer tut am meisten, um neben dem Ertrag auch die CO2-Bilanz im Blick zu behalten? Private Waldbesitzer oder eher die staatliche Forstwirtschaft, weil die auch mit politischen Vorgaben arbeiten?
Also ich denke, allen Waldbesitzern liegt das sozusagen am Herzen. Wir arbeiten ja seit 20, 30 Jahren intensiv an diesem Waldumbau. Aber der Klimawandel schreitet so schnell voran, dass selbst die Leistungen der besonders vorbildlichen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer dort einfach, sagen wir mal, von der Realität überholt werden. Also insofern müssen wir da Gas geben.
Ich frage jetzt nur als Waldspaziergänger, aber ist es nicht für eine forstwirtschaftliche Nutzung und die Holzernte einfacher, ein monokulturellen Wald aus Fichten abzubauen und zu bewirtschaften als einen mit Laubbäumen durchsetzten beispielsweise?
Also es gibt Länder, die gehen diesen Weg. Die sagen, wir haben hier eine Segregation, ein Modell, wo wir intensive Bewirtschaftung haben auf der einen Seite mit Plantagen, auf der anderen Seite haben wir einen Naturwald, der gar nicht mehr genutzt wird. Für uns in Deutschland haben wir diese Entscheidung anders getroffen, weil wir gesagt haben, wir wollen diesen multifunktionalen Wald mit einem integrativen Ansatz, dass im Prinzip wir Naturschutz und Waldbewirtschaftung auf einer Fläche umsetzen. Und das ist bisher sind wir sehr gut gefahren, weil einfach auch dadurch ihr auch diese Leistungen zugutekommen. Biodiversität, Erholung, das kann ich in einem Wirtschaftswald eben dann auch tun.
Christoph Ruhlmann, Bundesgeschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Kein Zweifel, Artificial Intelligence, KI, ist der neueste heiße Scheiß in der Wissenschaft, in der Arbeitswelt, in den Medien. Noch weiß keiner, wohin die Reise geht und ob das gut für die Menschheit ist. Aber der Zug rollt. Die Schwedische Akademie der Wissenschaften ist nun nicht dafür bekannt, auf jeden fahrenden Zug aufzuspringen, wenn sie ihre Nobelpreise vergibt. Und auch diesmal liegen die gewürdigten Arbeiten des Amerikaners John Hopfield und des in Großbritannien geborenen Forschers Geoffrey Hinton schon etwas länger zurück, aber sie waren eben unverzichtbare Grundlagenforschung für künstliche Intelligenz, wie Sophie Donges erläutert.
Die beiden Nobelpreisträger haben schon vor mehr als 40 Jahren die Grundlage für einen wichtigen Aspekt unseres modernen Lebens gelegt. Für viele Funktionen unserer Smartphones, für moderne Medizintechnik, für selbstfahrende Autos. Kurz gesagt, sie haben es möglich gemacht, dass Maschinen lernen können. Ironischerweise wurde einer der Preisträger von der Nachricht in einer technikfreien Umgebung überrascht. Geoffrey Hinton erzählte in der Pressekonferenz:
It was a bolt from the blue.
Die Nachricht kam aus dem Nichts. Ich bin in einem billigen Hotel in Kalifornien ohne Internet und mit einer schlechten Telefonverbindung. Ich habe einen MRT-Termin heute, den muss ich wohl absagen. Jeffrey Hinton hat ein Netzwerk erforscht, das in der Lage ist, charakteristische Merkmale in Daten zu erkennen. Zum Beispiel Bilder zu klassifizieren, wie es etwa Internetsuchmaschinen können. Er baute seine Arbeit auf die Forschung von John Hopfield auf, dem anderen Preisträger. Der US-Amerikaner hatte ein sogenanntes künstliches neuronales Netzwerk entwickelt, das Informationen speichern und abrufen kann. Alan Moons vom Nobelkomitee erklärt, warum das menschliche Gehirn eine Art Blaupause für diese Netzwerke ist.
Learning is a fascinating ability.
Das Lernen ist eine faszinierende Fähigkeit des menschlichen Gehirns. Wir können Bilder und Sprache erkennen und verknüpfen sie mit Erinnerungen und Erfahrungen. Milliarden Neuronen verbinden sich und machen einzigartige kognitive Fähigkeiten möglich. Künstliche Neuronennetzwerke sind inspiriert von den Neuronennetzwerken in unserem Kopf. Der Nobelpreisträger Hinton hat bis zum vergangenen Jahr für den Internetkonzern Google gearbeitet. Dort angekündigt, weil er freier über die möglichen Folgen von künstlicher Intelligenz sprechen wollte, sagte er in einem Interview mit der New York Times. Und auch heute bei der Pressekonferenz nutzte Hinton die Bühne für ein paar mahnende Worte. Künstliche Intelligenz ist vergleichbar mit der industriellen Revolution. Aber statt Menschen in körperlicher Fähigkeit zu übertreffen, wird KI die Menschen intellektuell überholen. Wir haben keine Erfahrung darin, dass Dinge klüger sein können als wir. Es kann fantastisch sein, beispielsweise bei der Gesundheitsversorgung oder Produktivität. Aber wir müssen uns auf negative Auswirkungen gefasst machen, dass diese Dinge außer Kontrolle geraten. Es ist ein Nobelpreis, der eine deutliche Botschaft hat. Künstliche Intelligenz ist nicht ungefährlich. Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften hat das Thema gesetzt und verbindet es ähnlich wie einer der Preisträger selbst mit einer Aufforderung an die ganze Welt. Generalsekretär Hans Ellegren sagte am Ende der Pressekonferenz: Im Laufe der Zeit hat es viele Entdeckungen und Erfindungen gegeben, bei denen ein Missbrauch möglich ist. Es ist die kollektive Verantwortung der Gesellschaft, zu regulieren, damit so etwas nicht passiert. Und das gilt auch für künstliche Intelligenz. Schmälern soll das die Forschungsergebnisse der beiden Preisträger Hopfield und Hinton jedoch nicht. Ihre Arbeit sei jetzt bereits von größtem Nutzen, hieß es in der Begründung des Nobelkomitees.
Stockholm-Korrespondentin Sophie Donges am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am 8. Oktober.